ARD Sounds.
Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr krank im Bett liegt und euch danach sehnt, wieder gesund zu sein? Manchmal ist das ja sogar richtig schön. Den ganzen Tag Filme gucken oder Bücher lesen, zu denen man sonst nie kommt. Und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Naja, bei den meisten Krankheiten ist man ja auch bald wieder fit. Aber manchmal kommt es anders. Was geschieht mit einem Menschen, der bisher alle Schwierigkeiten im Leben alleine bewältigen konnte? Und plötzlich ist da eine Diagnose, die alles verändert.
Ich habe in meinem ganzen Leben immer alles selber für mich entschieden. Was ich mache, welchen Weg ich gehe. Und jetzt ist es das erste Mal, dass ich von Ihnen abhängig bin.
Alexandra ist in einem ganz entscheidenden Moment einem Menschen begegnet, der ihr wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört den Podcast Mein Mensch – Begegnungen, die das Leben verändern. Heute Alexandra und der perfekte Arzt.
Mein Name ist Alexandra Siegle-Florenz, ich bin 65 Jahre alt, gebürtig aus Köln, Mutter von 4 Söhnen.
An ihre erste Zeit in Köln kann sich Alexandra aber gar nicht erinnern. Ihr Vater arbeitet in der Automobilindustrie, die gerade am Boomen ist. In ganz Europa werden neue Fabriken gebaut. Als Alexandra 2 ist, wird ihr Vater nach Belgien versetzt. Deswegen zieht die ganze Familie um. Und von da an wächst Alexandra zweisprachig auf. Zu Hause sprechen sie Deutsch, aber überall sonst wird Flämisch gesprochen. Und sie besucht auch eine flämische Schule. Als Alexandra 12 ist, zieht die Familie nach Deutschland zurück. Im Saarland soll ihr Vater in einem neuen Werk die Leitung der Produktion übernehmen. Für Alexandra bedeutet das neue Schule. Aber dort hat sie viele Probleme.
Die Schreibschrift in Belgien sieht etwas anders aus als in Deutschland. Jedes R, das ich geschrieben habe, jedes E, war ein Fehler. Das heißt, ich habe keine Rechtschreibfehler gemacht, es waren aber trotzdem Fehler, weil es die falsche Schrift war.
Was Alexandra in Belgien gelernt hat, ist plötzlich falsch. Auch ihre Art zu rechnen. Der Dreisatz zum Beispiel wurde ihr anders beigebracht als dann in Deutschland. Das Ergebnis ist trotzdem das gleiche und deshalb sieht sie nicht ein, dass sie Fehler macht. Ihrer Mathelehrerin ist das egal. Sie findet, dass Alexandras Probleme mit dem Schreiben und Rechnen so groß sind, dass sie die am Gymnasium nicht mehr aufholen kann. Sie will sie sogar auf eine Sonderschule schicken.
Und das war ziemlich stressig, was dann dazu geführt hat, dass meine Eltern irgendwann die Nase voll hatten und ohne mein Wissen, als ich mich auf einer Klassenfahrt befand, mich von der Mädchenschule, vom Mädchengymnasium abgemeldet haben und mit einer Sondergenehmigung mich auf einem Jungengymnasium angemeldet haben, weil das einzige alternative Gymnasium in Wohnortsnähe war. Und da war ich dann als einziges Mädchen unter lauter Jungen und noch ein Jahr zurückgenommen.
Alexandra muss wieder von vorne anfangen. Ihre Schulfreundinnen sind nicht mehr da und alles ist ihr fremd. Schon wieder. Ich stelle mir das wirklich schwierig vor. Ich meine, als einziges Mädchen auf einer jungen Schule. Wahrscheinlich wäre da erstmal meine ganze Welt zusammengebrochen. Aber für Alexandra ist das anders.
Ich habe Glück gehabt, die waren alle sehr nett. Die hatten ja auch die gleiche Situation. Was machen wir jetzt mit der? Und wir haben uns eigentlich sehr gut verstanden. Das hat eigentlich überraschend gut funktioniert.
Überraschend gut ist vielleicht ein bisschen untertrieben, denn Alexandra wird zur Klassensprecherin gewählt. Das Problem ist nur, dass ihr Klassenlehrer der Ehemann von der Mathelehrerin ist, die sie auf die Sonderschule schicken wollte. Der Lehrer will keine Wandertage oder Klassenfahrten mit den Schülern machen. Alexandra findet das nicht okay. Deswegen geht sie als Klassensprecherin zum Schuldirektor und bittet ihn um einen Wandertag. Der Direktor hört ihr zu und entscheidet, dass die Klasse den Ausflug machen soll. Das gefällt dem Klassenlehrer gar nicht. Er schreit Alexandra vor der ganzen Klasse an. Da erklärt sie ihm ganz sachlich, dass er nach der Absprache mit dem Direktor jetzt verpflichtet ist, mit der Klasse wandern zu gehen. Das ist ein Schlüsselmoment für Alexandra. Sie macht die Erfahrung, dass sie etwas bewegen kann. Noch viel mehr als eine Wanderung.
Wir haben zum Beispiel das erste Schulfest organisiert. Bis dahin gab es nie ein Schulfest. Und wir haben auf diesem Schulfest, sage und schreibe, das werde ich nie vergessen, 13.000 D-Mark Reingewinn gemacht.
Vielleicht ist das auch einer der Gründe, wieso sie später zur Schulsprecherin gewählt wird und dann auch zur stellvertretenden Landesschulsprecherin im Saarland. Ganz schön viel Arbeit und Verantwortung also. Aber als es aufs Abitur zugeht, merkt sie, dass es so nicht weitergehen kann. Sie will ein gutes Abi machen, hat aber einfach zu viel um die Ohren. Dazu kommt noch, dass sie in letzter Zeit viel Ärger mit ihren Eltern hat, weil sie auch mit denen mal gerne diskutiert.
Irgendwann war mir der Stress zu viel aus Schule, schulische Auseinandersetzung, der Stress zu Hause. Und dann bin ich freiwillig auf ein Internat gegangen.
Auf dem Internat kann sie sich endlich wieder auf sich konzentrieren und in Ruhe lernen. Sie besteht das Abitur als Jahrgangsbeste und fängt an, in Köln BWL zu studieren. Mit Köln verbindet sie bis heute sehr viel, denn während des Studiums lernt sie ihren späteren Mann kennen. Als Alexandra 26 ist, beendet sie ihr Studium als Diplomkauffrau und startet ins Berufsleben.
Ich habe dann ein Trainee-Programm gemacht bei der Wirtschaftsvereinigung Eisen und Stahl. Da konnte man 3 verschiedene Firmen kennenlernen und alle Abteilungen mal durchlaufen, weil das fand ich sehr sinnvoll, dass man versteht, was man macht, bevor man sich entscheidet, wo man hingeht. Und im Studium waren meine Kernfächer Organisation, Marketing und Energiewirtschaft. Und nachher im Beruf bin ich Controller geworden, weil durch dieses Trainee-Programm ist herausgekommen, dass meine Stärken in der Analyse liegen und in Bewertung von Unternehmen. Und ja, dann bin ich Controllerin geworden.
Also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Alexandra zieht mit 12 Jahren von Belgien nach Deutschland zurück und bekommt Probleme in der Schule, vor allem mit der Mathelehrerin. Und jetzt arbeitet sie als Controllerin in einer männerdominierten Welt. In einem Beruf, wo es um Zahlen geht. Wo sie Kosten und Ausgaben kalkuliert und wirtschaftliche Prognosen fürs Unternehmen erstellt. Zahlen über Zahlen also. Wenn das ihre ehemalige Mathelehrerin wüsste. Alexandra geht in ihrem Beruf auf. Mit 30 wird sie zur Leiterin der Controlling-Abteilung von Krupp Industrietechnik befördert. Ein Meilenstein. Aber nicht der einzige. Denn sie wird im selben Jahr schwanger mit ihrem ersten Kind.
Das war dann wirklich zum ersten Mal zum Luftanhalten, weil sich mein damaliger direkter Vorstand nicht vorstellen konnte, wie ich eine Abteilung leite mit einem Kind. Und hat mir das 4 Wochen vor der Geburt mir mitgeteilt, dass er die Abteilung jemandem anderen gibt. Daraufhin war ich so stinkesauer, dass ich am gleichen Abend noch meinen Schreibtisch geräumt habe. Ich war ja schon eigentlich offiziell im Mutterschutz.
Alexandra ist außer sich. Wird ihr wirklich die Abteilung weggenommen, weil sie Mutter wird? Aber dann, kurz nach der Geburt ihres Sohnes, bekommt sie einen Anruf von der Konzernleitung. Und in diesem Anruf wird ihr ein Angebot gemacht.
Ob ich mir zutrauen würde, die Fusion Anlagenbau Krupp Hösch vom Controlling herzuleiten und in die Konzernleitung zu wechseln.
Damit hat sie echt nicht gerechnet. Die Konzernleitung bietet ihr eine neue Stelle an, eine Beförderung, einen Riesenaufstieg auf der Karriereleiter. Und das, obwohl sie gerade ihr erstes Kind bekommen hat. Sie freut sich natürlich sehr und will den Job annehmen, aber nur unter einer Bedingung.
Ich habe gesagt, ich arbeite derzeit nur halbtags. Und es kam dann zurück, das ist uns egal, machen Sie es, wir warten. Und dann bin ich in die Konzernleitung gewechselt. Und auf einmal war mein Vorstand von Krupp Industrietechnik, berichtete mir jetzt im Controlling. Also es war, ich kann es nicht erklären, wie sowas passiert, aber es ist passiert.
Ist das nicht crazy? Die Leute, die ihr den Job als Abteilungsleiterin nicht zugetraut haben, müssen ihr jetzt berichten. Alexandra arbeitet weiter. Sie macht richtig Karriere. Aber dann ein Tiefschlag. Ihr Baby bekommt Abszesse im Bauch, muss operiert werden und überlebt wie durch ein Wunder. Es muss immer wieder ins Krankenhaus. Und Alexandra wird wieder schwanger. Jetzt stellt sie sich die Frage, Familie oder Karriere?
Und das war dann der Punkt für mich zu sagen, so, jetzt Cut, jetzt ist Schluss. Weil erstens habe ich gemerkt, Familie und Beruf mit einem kranken Kind und in der Position, entweder machst du das eine richtig oder das andere richtig, aber beides lässt sich kaum kombinieren. Und da sind mir die Kinder wichtiger.
Das Dilemma kennen auch noch heute viele Mütter, auch mit gesundem Kind und ohne Führungsposition. Überall versuchen gleichzeitig zu sein, 100% zu geben. Das zerreißt einen irgendwann. Alexandra stellt also ihre Karriere hinten an, gibt den Beruf auf, der ihr eigentlich so wichtig ist, um für ihre Kinder da zu sein. Die nächsten Jahre läuft auch alles gut. Alexandra ist glücklich. Aber leider ist das noch nicht das Ende der Geschichte. Es ist das Jahr 2010. Alexandra ist mittlerweile Mutter von 4 Söhnen und feiert ihren 50. Geburtstag. Es ist eine ausgelassene Party mit Freunden und Familie. Am selben Tag bekommt sie einen Brief.
Den kriegt man zum 50. Geburtstag, dass man zur Mammographie eingeladen wird, zur Vorsorgeuntersuchung, Brustkrebs. Da bin ich dann auch hingegangen, wie sich das gehört. Und dann gehörte ich zu den paar Sprenkeln, bei denen tatsächlich was gefunden wird, nämlich ein Dezis. Das ist eine Vorstufe vom Brustkrebs, hört sich so harmlos an, ist aber nicht lustig, weil ja, die einzige Behandlungsoption, die es da gibt, ist eine Mastektomie, ist eine Amputation der Brust.
Sie spürt den Krebs nicht, sie sieht ihn nicht. Aber er ist da. Sie steht mitten im Leben, einem Leben, das sie sich immer gewünscht hat. 4 Kinder, eine gute Ehe und eine beachtliche Karriere. Und jetzt plötzlich Krebs?
Und das ist heftig. Und man geht zu diesem Screening hin. Dann bekommt man den Anruf, dass man nochmal vorbeikommen muss, weil was gefunden worden ist und man eine Biopsie machen will. Dann ist man noch recht hoffnungsvoll und denkt, naja, wird schon laufen. Dann wird die Biopsie gemacht, dann bekommt man den Befund und dann steht man erstmal da, weil dann muss man selber seinen Weg wiederfinden.
Was muss das für ein Gefühl sein, wenn einem plötzlich gesagt wird, Sie haben Krebs? Dieses Wort, vor dem alle Angst haben. Für Alexandra ist klar, sie muss jetzt schnell jemanden finden, der sie gut behandelt.
Also habe ich gegoogelt und bin dann erstmal nach Düsseldorf in ein renommiertes Brustkrebszentrum gefahren, habe mir da einen Termin geben lassen. Und der Arzt, der war so seltsam, der hat mir nur Bilder gezeigt von Frauen, Brust amputiert, mit nacktem Oberkörper nach der Amputation und nach dem Brustaufbau. Und ich habe nur gedacht, ich bin hier im falschen Film. Also in dessen Panoptikum möchte ich nicht rein. Da bin ich raus und habe gesagt, der sieht mich nicht mehr wieder. Dann haben wir auf Empfehlung einen anderen Arzt kontaktiert. Auch eine Koryphäe in Düsseldorf. Da sind wir hingefahren. Der hat auf meinem Körper rumgemalt, wie er amputiert und dieses und jenes. Und da bin ich zum ersten Mal weinend rausgekommen, habe gesagt, ich bin kein Objekt.
Ich finde das so krass, dass ein paar Ärzte es schaffen, eine Frau in dieser Situation so zu verunsichern. Vor allem Alexandra, die immer gewusst hat, was sie will, die sich nie hat unterkriegen lassen. Die Ärzte sprechen nicht mit ihr, sondern spulen ihr Standardprogramm ab, als wäre sie einfach nur eine weitere Patientin in der Statistik. Aber das ist sie nicht. Sie ist ein Mensch, der Hilfe braucht. Und deshalb sucht sie selbst weiter und tut das, was sie gut kann. Sie recherchiert.
Dann hatte ich einen Bericht im Radio irgendwann vor Urzeiten mal gehört über Essen. Dann habe ich mir einen Termin in Essen geholt und habe mich aber vertan. Der Bericht ging über die Uniklinik Essen und wo ich einen Termin gemacht habe, war es Hüssenstift. Wieder so eine glückliche Fügung. Da kamen wir hin. Das war ganz seltsam. Der hatte noch nicht mal einen eigenen Untersuchungsraum. Der saß in der Notaufnahme mit so einer Schiebetür. Und das Wartezimmer war vor der Intensivstation. Da standen 6 Stühle. Und das war der erste Mensch, der erste Arzt, der sich mit mir über dieses Thema unterhalten hat. Was passiert da in meinem Körper? Warum muss er amputieren? Warum geht es nicht anders? Wie wird er es machen, damit ich damit leben kann? Und da habe ich gedacht, okay, dann gehe ich da hin. Der hat zwar nicht die schicken Praxisräume oder sonst was, aber das ist der erste Mensch, der sich mit mir über meine Erkrankung auf Augenhöhe unterhalten hat.
Der Arzt nimmt sie ernst und spricht mit ihr, nicht über sie. Er erklärt ihr detailliert, warum es keine Alternative zur Brustamputation gibt. Alexandra ist nicht mehr das Objekt, über das gesprochen wird. Sie ist jetzt die Person, der geholfen werden soll, sowohl was den Krebs angeht, als auch ihr Leben nach der Brustentfernung, der Mastektomie. Sie ist nicht mehr nur Körper, sondern wieder Mensch. Dr. Scherko Kümmel ist Experte für Brustkrebs und gynäkologische Onkologie. Er ist noch ganz am Anfang seiner Karriere, als er Alexandra kennenlernt.
Das war relativ frühzeitig, oder im Verhältnis zu jetzt war es relativ frühzeitig, dass ich dann als Klinikdirektor mit sehr jungen Jahren, da war ich glaube ich, also Ende 30, Anfang 40 so in dem Ganzen, sie kennengelernt habe.
Dr. Kümmel hat ganz konkrete Vorstellungen, was er anders machen möchte. Er will nicht nur operieren und Krebserkrankungen mit Medikamenten behandeln. Er möchte auf die Psyche der Patientinnen und Patienten eingehen. Er vertritt einen ganzheitlichen Ansatz. Den nennt man in der Fachsprache integrative Onkologie. Wie hat er Alexandra beim ersten Treffen wahrgenommen?
Sie bereitet sich innerlich vor auf das Ganze. Das heißt, sie will wissen, was es ist. Sie hinterfragt, sie fordert heraus, also im positiven Sinne zu sagen, warum ist das jetzt? Was gibt es für Möglichkeiten? Was bedeutet das für mich? Wie sehen Sie das? Was ist das? Und ist auch in dem Gespräch immer wieder in der Abwägung, wofür, warum, und hat da für sich auch immer, und das über die Jahre, die wir uns jetzt kennen, absolut vergleichbar, dass sie für sich immer die Maximalvariante einfordert. Also nicht nur als Behandlung, sondern das, was es sozusagen gibt, dass sie immer auch ihren eigenen Weg dann heraussucht und diesen Weg sehr, sehr konsequent geht. Sich absichert, ne, und sagt, ist das falsch oder richtig in dem Ganzen, aber sie geht hin. Und sie behält ja auch, wenn man ihre Geschichte anschaut, damit weit über die Maßen recht.
Dann kam der Termin für die Mastektomie. Und da habe ich furchtbar geweint. Weil, das ist so ein Eingriff. Wie willst du damit klarkommen? Das ist schon heftig. Und das hat er gesehen und kam vor der OP zu mir und sagte, warum weinen Sie so? Ich sage, ich habe in meinem ganzen Leben immer alles selber für mich entschieden. Was ich mache, welchen Weg ich gehe. Und jetzt ist es das erste Mal, dass ich von Ihnen abhängig bin. Und das setzt mir zu, ich komme damit nicht klar. Und da hat Dr. Kümmel gesagt, dieses Mal entscheide ich. Aber danach entscheiden nur noch Sie, das verspreche ich Ihnen.
Dieser Moment hat die beiden eng zusammengeschweißt. Da ist das tiefe gegenseitige Vertrauen zum Leben erweckt worden. Nach der Brustamputation ist die Hoffnung groß, dass der Krebs überwunden ist. Es gibt keine Anzeichen, die auf ein Risiko hindeuten. Das Trauma scheint überstanden und das Leben geht weiter. Nichts deutet darauf hin, dass Alexandra und Dr. Kümmel sich nochmal begegnen.
Und 2 Jahre später spüre ich an der Seite einen Knubbel in der Axilla und denke, der ist komisch. Und bin noch am gleichen Tag zur Ärztin gefahren. Da war der Krebs zurück, befallene Lymphknoten.
Die Diagnose mit dem befallenen Lymphknoten ist besonders gefährlich, weil das ein Hinweis darauf ist, dass der Krebs nicht mehr auf eine Stelle begrenzt ist, sondern sich über das Lymphsystem im Körper ausbreitet. Deswegen trifft sich Alexandra wieder mit Dr. Kümmel, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
Und dann habe ich Kümmel gebeten, möglichst weiträumig auszuräumen, ohne Rücksicht auf meinen Arm. Und das hat er dann auch gemacht. Und leider waren von 15 ausgeräumten Lymphknoten 9 befallen. Und das war zur damaligen Zeit ja eigentlich die schlechteste Prognose, die du haben kannst. Die Statistiken waren 2 Jahre Lebenserwartung. Das streut.
Was macht man in so einer Situation mit dieser Prognose? Klar, der Krebs ist an sich raus aus dem Körper, aber die 9 befallenen Lymphknoten bedeuten, dass er wiederkommt. Nur weiß man noch nicht wann und wo. Deswegen geht es jetzt um eine radikale Therapie. Alexandra beginnt mit einer Chemo. Zusätzlich bekommt sie eine Bestrahlung und macht das, was ihr schon beim letzten Mal so gut geholfen hat. Sie recherchiert selbst.
Und habe dann in den USA eine Studie gefunden für Patienten genau wie mich. Da sollte ein neues Medikament getestet werden, eine Art Impfung gegen Krebs. Und dann bin ich mit dieser Studie, die war vom MD Anderson, Cancer Center in Houston, USA, also ein renommiertes Krebszentrum, bin ich zu Kümmel und habe ihn gefragt, was halten Sie davon? Ist das was Vernünftiges oder kann ich das vergessen? Er kannte die nicht, hat sich das angeguckt und hat gesagt, wenn Sie das machen können, dann machen Sie das. Und das fand ich so toll, dieses auf Augenhöhe sich unterhalten können, sich austauschen können, nicht behandelt werden nach, nein, machen wir nicht, das gibt es hier in Deutschland nicht, wir machen Leitlinie, sondern zu sagen, nee, wenn Sie das machen können, dann machen Sie das.
Das sehen wir immer wieder, dass Patienten, die natürlich auch so eigenständig das in die Hand nehmen, haben ja häufig das Bewusstsein, dass sie den Arzt irgendwie stören oder unangenehm sind, weil sie nachfragen, weil sie Zeit kosten. Mich stört sowas nicht. Also ich finde dieses Miteinanderarbeiten, das damit auch das Herausfordern, nochmal über den Tellerrand zu gucken, noch Lösungen zu suchen, die man vielleicht im ersten Ansatz gar nicht sieht, aber herausgefordert wird, das dann zu machen, finde ich absolut positiv.
Dr. Kümmel unterstützt sie. Und Alexandra wird tatsächlich in eine US-amerikanische Studie aufgenommen, in der ein Impfstoff gegen wiederkehrenden Brustkrebs für Hochrisikopatientinnen, so wie sie, erforscht wird. Alle 3 Wochen fliegt sie in die USA. Ob es am Ende wirklich geholfen hat, kann man bis heute nicht zu 100% sagen. Fakt ist aber, dass sie danach 7 Jahre krebsfrei ist. 7 ganze Jahre. Während dieser Zeit geht Alexandra nach wie vor zu den Routineuntersuchungen bei Dr. Kümmel.
Es ist gut, wenn man jemanden hat, den man fragen kann, wo man weiß, wenn der negativ reagiert, lässt sie Finger davon. Und wenn der positiv reagiert, dann hilft er dir. Das ist wichtig, ne? Also es ist nicht, dass der mir nach dem Mund redet. Es gibt auch Situationen, wo ich gesehen habe, okay, mache ich besser nicht, als ich mal die Antihormontherapie absetzen wollte, weil ich ja 7 Jahre jetzt Ruhe hatte und aufhören wollte. Und da habe ich nur die Augen gesehen. Ja, da konnte ich dann sagen, okay, ich sag nichts weiter, ich nehme sie. Alles klar. Also das ist, man muss dieses Vertrauensverhältnis haben.
Dieses Gefühl der Vertrautheit spiegelt sich auch bei ihm wieder.
Dadurch, dass wir uns jetzt über die Jahre, wie Sie schon gesagt haben, ja über 1,5 Jahrzehnte kennen, sind unsere Mimiken so klar, dass wir miteinander auch in der nonverbalen Kommunikation wissen, wo wir stehen. Also wenn ich irgendwas berichte in der Situation, sehe ich bei ihr nonverbal, ob das ein Weg ist, den sie beschreiten würde oder den sie nicht beschreiten würde.
Die beiden sind in all den Jahren zu einem Team geworden. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber für Alexandra war die Begegnung mit Dr. Kümmel mehr als nur ein Zufall.
Das ist der Grund, weshalb ich noch lebe. Diese Begegnung mit Professor Kümmel, weil mein Verlauf ist ja nicht normal und mein Verlauf ist sehr, sehr schlecht. Wenn man es objektiv betrachtet, kam ja dann der Befund 7 Jahre später, dass ich plötzlich leichte epileptische Anfälle im Bein bekam. Und dann kam ja die Diagnose Hirnmetastase, Lungenmetastase, wieder Lymphknotenmetastase, also ein ganzes Potpourri. Und da war wieder Kümmel meine Rettung, weil er mich nicht aufgegeben hat, sondern gesagt hat, okay, wo wollen Sie operiert werden? Ich unterstütze das. Und dann habe ich mir eine Neurochirurgie ausgesucht und er hat in den Arztbrief reingeschrieben, wir sehen einen Benefit von einer Operation.
Nach all den Jahren hat Alexandra wieder Krebs bekommen. Hirn-, Lungen- und Lymphknotenmetastasen. Bei dieser Diagnose würden über 98% der Menschen heute nicht mehr leben. Alexandra lässt sich deswegen auch auf Risikooperationen ein, vor denen viele zurückschrecken. Operationen, bei denen es sein könnte, dass sie halbseitig gelähmt wieder aufwacht. Aber aufgeben kommt für sie nicht in Frage. Und sie vertraut Dr. Kümmel, ist froh über seine Unterstützung, denn auch er gibt sie nicht auf.
Sie hat gar keine Vorstellung, wie wichtig sie als Beispiel ist, als Modell ist in dem Ganzen, weil wenn wir täglich das machen würden und immer verlieren würden, würde es keiner mehr machen, dann sind diese Beispiele für uns genau das, was man braucht, um jeden Tag wieder anzutreten.
Die Metastasen in Alexandras Körper wurden erfolgreich operativ entfernt. Alle Risiken, die damit verbunden waren, sind nicht eingetreten. Es ist sogar fast so, als sei nie etwas gewesen. Ja, sie ist chronisch an Krebs erkrankt. Der Krebs ist nicht mehr heilbar und sie bekommt alle 6 Wochen eine Immuntherapie und liegt danach für einen Tag flach. Aber davon abgesehen merkt man Alexandra diese ganze Geschichte nicht an. Sie hat sogar Pläne für die Zukunft, die so gar nicht in das Bild einer an Krebs erkrankten Frau passen.
Wenn wir einen Hundesitter haben, werden wir in die Antarktis fahren und bei den Pinguinen auf einer Eisscholle übernachten. Lass uns was Verrücktes machen. Es ist zu kurz, um in Standards zu bleiben.
Das war Mein Mensch. Heute Alexandra und der perfekte Arzt. Autor dieser Folge Konstantin Florenz. Wenn ihr noch nicht alle Geschichten von Mein Mensch gehört habt, diese und viele weitere Folgen findet ihr in ARD Sounds. Und wenn euch die Geschichte heute gefallen hat, sagt doch auch anderen, dass es uns gibt und abonniert unseren Kanal. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Gibt es in eurem Leben vielleicht auch so einen Menschen, ohne den euer Weg eine ganz andere Richtung genommen hätte? Dann schreibt uns eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch, wenn eure Geschichte passt. Ihr könnt uns natürlich auch Tipps geben, wenn ihr Ideen habt, wie wir noch besser werden könnten. In der nächsten Folge. Reinhold Nann ist katholischer Pfarrer in Peru. 30 Jahre lang hilft er Menschen in Armut, bis er sogar zum Bischof ernannt wird. Doch dann wird sein Glaube an das System Kirche erschüttert. Wird er es schaffen, sich neu zu erfinden? So viel verrate ich euch schon. Er begegnet einer Frau, die ihm plötzlich eine Ahnung von einem ganz anderen Leben gibt. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Frage. Host Lisa Sophie spricht da mit Menschen über die schwierigsten und emotionalsten Momente in ihrem Leben. Zum Beispiel mit Axel, der mit 13 in die Fänge von Rechtsradikalen gerät und schließlich sogar als sogenannter Hitler von Köln Hetzreden hält. Wie konnte es so weit kommen? Und wie hat er es wieder rausgeschafft? Oder Katharina, die mit 34 wieder bei ihren Eltern eingezogen ist, weil sie allein nicht mehr klarkommt und sich fragt, habe ich versagt? Zu den Antworten auf unbequeme Fragen liefert die Frage außerdem hintergründiges Wissen und erklärt Zusammenhänge. Wenn ihr reinhören wollt, ihr findet die Frage in ARD Sounds und wir verlinken euch den Kanal in den Shownotes.